Eben bin ich schon gefragt worden, ob ich jetzt schon mal angefangen habe mit prophetischem Malen. Nein, das ist natürlich nicht so. Das war ein Bild und ein Wort, was mir der Herr heute Morgen noch gegeben hat beim letzten Durchlesen meiner Predigt. Er hat gesagt, sprich über das Fieberthermometer. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann reden wir mal über das Fieberthermometer. Aber erst am Ende der Predigt, so lange müsst ihr euch das jetzt angucken, ohne zu wissen, was das jetzt sagen soll. Aber vielleicht sagt euch ja Gott zwischendurch was dazu. Und dann ist es ein prophetisches Malen gewesen. Okay? Fangen wir mal so ganz sachte ein. Und ihr könnt auch sehen, wisst ihr, ich kann nicht malen, aber ich kann Prophetie. Und dann ist ja auch egal, was da steht. Ihr wisst, das soll ein Fieberthermometer sein. Vielleicht zeigt euch Gott was dazu. Hoffe ich jedenfalls. Und am Ende werde ich sagen, was er mir gezeigt hat. Dann lösen wir das Ganze ein wenig auf. Ihr seht oben das Bild. Wir sind immer noch in unserer Predigtreihe unterwegs. Vorsicht, Gift. Geht darum, dass wir eine Predigtserie haben, wo es darum geht, falsche Geschichten, Sachen, die richtig sind, gegenüberzustellen. Und sagen, Leute, guckt dahin, das, was falsch ist, kann Leben beschädigen, kaputt machen, zerstören. Und das, was richtig ist, kann extremst heilsam sein. Und ich versuche, wie immer, möglichst klar zu sein und nicht um den heißen Brei rumzureden, dass jeder nachher nach Hause geht und sagt, ja, jetzt habe ich es kapiert, jetzt, das ist mein Wunsch, ich hoffe es immer. Oder mal was ausprobiert. Und wir haben einige Geschwister unter uns, die ausprobiert haben, die aufgrund dessen, was ich euch gepredigt habe, dann gesagt haben, jetzt teste ich doch mal was, jetzt versuche ich es mal anders. Und die plötzlich angefangen haben, Erfahrungen zu machen und Erlebnisse zu machen. Und einen möchte ich jetzt so beispielhaft mal nach vorne holen und möchte bitten zu erzählen, wie er das erlebt hat. Peter, darf ich dich mal bitten? Komm du doch mal. Also er wusste es vorher, dass er jetzt dran ist. Ich mache das nicht so völlig unabgesprochen. Peter, du hast etwas ausprobiert, was ich gepredigt habe und hast eine ganz erstaunliche Entdeckung gemacht. Erzähl uns doch mal, was passiert ist in deinem Leben, damit wir das so ein bisschen nachvollziehen. Ich halte es fest, damit es den richtigen Abstand hat zum Mund.
Guten Morgen, miteinander. Ich habe vor einigen Wochen eine Reise gebucht nach Teneriffa. Ich habe meine Schwester eingeladen. Ein paar Tage später hat meine Schwester müssen absagen, weil sie eben krank geworden ist. Ich habe mich zwar ein bisschen aufgeregt,
weil du die Reise bezahlt hast.
Weil ich die Reise bezahlt habe. Ich bin dann zum Reisebüro gegangen und habe das rückgängig gemacht.
Aber da, zahlen musstest du trotzdem.
Genau, ich musste etwa über 500 Euro zahlen. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und dann habe ich das habe ich so irgendwie gedacht, dass kann ich sein, 500 Euro. Und dann, jetzt kommt die frohe Botschaft. Weil ich habe mir dann das überlegt habe und plötzlich hat mir der Herr gesagt, ganz klar und deutlich, Peter, was du hast bei mir, wie viel mehr ist das wert? Alles das, was du hast, da, deine Wohnung, auch das Auto, oder auch das, alles das, was du hast, das ist vergänglich, das verrostet, das vermottert, das ist wirklich so. Dann habe ich mir das noch überlegt und gesagt, Herr, du hast wirklich recht. Und ich bin dann so froh, so glücklich gewesen, dass er mir das aufgezeigt hat, dass er mir das ganz klar gezeigt hat. Und dann ist folgendermaßen passiert. Die Aufregung, die ich hatte, ja klar, 500 Euro, okay, habe ich dann so eine Ruhe in mir bekommen. Ich habe mich so riesig freuen, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen und ich danke dir wirklich das, was noch vor mir vorsteht, Das ist etwas Herrliches. Und ich freue mich. Ich freue mich mega. Und es ist wirklich etwas Wunderschönes, was der Herr uns schenkt. Das ist all das. Das können wir gar nicht bezahlen. Aber der Herr gibt uns. Und das ist etwas Wunderbares. Und alles das, was wir haben, das ist vergänglich.
Danke, Peter. Toll, dass du uns das teilgenommen hast. Danke. Peter hat die Ruhe Gottes erlebt. Den großen übernatürlichen Frieden, wenn wir unseren Zorn, unseren Ärger an die Seite legen und wirklich so diese ganzen Sachen mal sagen, einen Schritt zurücktreten und sagen, was habe ich eigentlich? Dann gibt es einen inneren Frieden und Peter hat das erleben dürfen und ich finde das so gewaltig, weil ich kenne Peter auch als jemanden, der sich aufregen kann, wenn er sich ärgert. Und da hat er dann wirklich mal geschafft, das wirklich an die Seite zu legen. Und das ist ein großer Schritt. Das ist ein ganz großer Schritt. Und ich wünsche solche Erfahrungen uns allen, dass wir erleben können, wie diese Ruhe da hineinkommt, wo wir normalerweise eben halt keine haben. Und dass wir plötzlich solche neuen Erlebnisse haben, die wir bisher gar nicht kennen. In unserer Reihe geht es heute um ein nächstes Thema. Ich will noch einen Aspekt hochholen und mit euch zusammen anschauen. Heute geht es um das Thema vergiftete Liebe. Und ich habe immer so das Gefühl, da ist so viel was auch nicht stimmt. Und deswegen ist es mal richtig zu sagen, was stimmt. Auch hier gibt es heute wieder so eine Gegenüberstellung, falsch und richtig. Und ich mache ganz bewusst, stelle ich möglichst klar das Falsche dar und das Richtige dar, damit wir es wirklich voneinander unterscheiden lernen. Denn es gibt so viele andere Botschaften, die auch nicht stimmen. Ich möchte von vornherein mit der korrekten Botschaft beginnen. Ich möchte gleich das Richtige sagen, was ihr auch kennt und was ihr auch schon gehört habt. Gottes Liebe ist für jeden Menschen unglaublich groß. Wir können es uns gar nicht mal vorstellen, wie groß. Für jeden Menschen. Nicht nur für die tollen Christen. Nicht nur für die Menschen, die sich bemühen, gut zu sein und es nicht schaffen. Auch für die Schlechten. Das sagt die Schrift. Gott liebt jedes seiner Geschöpfe. Jedes. Unbändig. Unbändig. Weil sie sind alle seine Kinder. Und er hat sie alle geschaffen. Und hat sie alle von Herzen gern. Jeden Einzelnen. Völlig egal, wo sie stehen, was sie machen. Jeden. Und er ist nicht wie Menschen. Er dosiert nicht Liebe, je nachdem, wie es dann gerade ist. Er sagt nicht, oh, dich liebe ich jetzt weniger, weil du tust gerade blöd. Oder dich liebe ich jetzt weniger, damit du merkst und dich änderst. Nein, nein. Gott hat keine menschliche Liebe. Gottes Liebe ist unbändig groß für jeden. Absolut völlig egal. Die Bibel sagt dazu, Gott lässt die Sonne aufgehen über gut und schlecht. Ich meine, es gibt nur einen Menschen, der so richtig Angst hatte davor, dass die Sonne mal nicht mehr aufgeht über gut und schlecht. Das war ja Maestrix im Asterix-Comic. Der hatte immer Angst davor, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt und plötzlich ist nur noch dunkel. Aber die Bibel ist eigentlich da völlig klar. Gott lässt die Sonne aufgehen über gut und schlecht. Und es bleibt so. Gott liebt jeden wie verrückt, weil er sein Kind ist. Liebt auch die Gefallenen, die auch falsch tun und blöd sind und ja. Oder die sich falsch fühlen einfach nur. Und ein Vers, der da immer wieder hochkommt und den wir uns anschauen müssen, einfach in dem Zusammenhang, steht im Johannesevangelium, Johannes 3, Vers 16. Ihr kennt ihn auswendig, hoffe ich, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich möchte es mit euch ein bisschen genauer anschauen, was da drin steckt. Ich lasse es extra stehen und wir schauen es uns an, wie es wirklich drin steckt. Denn so sehr, das ist die Steigerungsform, so sehr, das ist so der highest point, hat Gott die Welt geliebt. Und er meint die gefallene Welt, die Welt, die Gott nicht kennt, die Welt, die einfach alles falsch macht. Er hat sie geliebt, bevor sie richtig wurde oder bevor sie akzeptabel wurde. Und so liebt er jeden Menschen, gefallen, Christ, nicht Christ, bemühender Christ, nicht bemühender Christ, Sonntagsgänger, jeden. Jeden. Dass er Jesus dafür gegeben hat. Jeden. Für jeden. Und die Bibel geht sogar noch weiter und sagt, und Jesus hat am Kreuz all ihre Sünden getragen. Das heißt, Gott hat sich wirklich jedem zugewandt, die Hand ausgestreckt. Und sie ist erreichbar, sie ist einschlagbar. Es ist keine Mauer dazwischen mehr, kein allerheiligster Vorhang. Es ist nichts mehr dazwischen. Gott streckt jedem Menschen seine Hand aus. Er muss sie nur einschlagen. Und das kommt jetzt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wer Christus vertraut, geht nicht verloren. Das ist der Punkt. Wer Christus vertraut, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Aber die Liebe Gottes gilt allen, der gesamten Welt, der kompletten Welt, jedem. Gerettet sind die, die Christus vertrauen. Das müssen wir auseinanderkriegen. Das eine ist das Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt, unbändig. Das zweite ist die Rettung zum ewigen Leben, die nur im Vertrauen auf Christus passiert. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Liebe Gottes gilt jedem. Die Frage ist einfach immer nur, ob wir in dieser Liebe auch das empfangen, was wir bekommen könnten und. Also da die Fragen stellen sich natürlich alle. Empfange ich wirklich? Gott streckt mir die Hand aus und schlage ich sie ein? Empfange ich Liebe? Empfange ich das, was er für mich hat? Das ist doch die Frage. Er hat seinen eigenen Sohn geopfert, ans Kreuz schlagen lassen, leiden lassen, verbluten lassen. Hat seinen eigenen Sohn geopfert. Damit er trotzdem, dass alle völlig falsch sind, sie annehmen kann, wenn sie Christus vertrauen. Gottes Liebe ist unfassbar groß. Der Einzige, den ich in der Bibel gefunden habe, der das versucht, irgendwie mit Worten zu beschreiben, weil es ist schwer, Liebe beschreiben ist schwer, ist Paulus im Korintherbrief. Paulus beschreibt die Art der Liebe, mit der Gott uns entgegentritt. Er beschreibt eine göttliche Liebe. Wir Menschen kriegen sie nicht hin. Und er beschreibt eine Liebe, wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und dieser ganze Vers, ich habe ihn jetzt mal, beginnt und endet mit, da ist langmütig und hört niemals auf. Da ist die Brücke, wo ich das alles mit einkleide. Die Liebe ist langmütig und sie hört niemals auf. Das heißt, das endet auch nicht. Gottes Einstellung ändert sich nicht. Sie ist immer so. Und bleibt so. Also lesen wir mal. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber über Wahrheit. Und dann kommt der allerschlimmste Vers. Kennt ihr den? Ich finde immer, das ist der allerschlimmste Vers in der Bibel. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es gerade. Also versuchen wir es mal. Der letzte Vers. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Viermal alles. Das ist keine menschliche Liebe. Eine Liebe, die alles erträgt, die alles glaubt, alles hofft und alles erduldet, gibt es zwischen Menschen nicht. Darum, ich habe Gott sei Dank noch keine Trauung halten müssen, wo der Vers Trauvers war. Ich hätte Probleme gehabt. Weil die Qualität Liebe schafft man nicht mal als gut funktionierendes Ehepaar. Und wir merken, da ist das Spannungsfeld. Es ist ein Niveau beschrieben, zu dem wir nie kommen. Wir können es nicht. Wir versagen. Aber es ist die Qualität der Gottesliebe zu uns, der uns aushält, uns erträgt, uns alles glaubt, auch wenn wir Unsinn erzählen, auf alles hofft, wenn wir es versprechen und alles erduldet, auch wenn wir weglaufen. Das ist Gottes Liebe. Gottes Liebe übersteigt das menschenmögliche Maß und die gilt für jeden. Die gilt für jeden. Ob gut, ob böse, ob gefallen, ob nicht gefallen, sie gilt für jeden. Nur Gott kann dich so lieben. Du musst sie empfangen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir müssten eigentlich stehen, so wie Sterntaler, und auffangen. Seine Liebe empfangen. Seine Liebe empfangen. Gott liebt jeden wie verrückt, aber deswegen ist noch lange nicht jeder nach seinem Tod im Himmel auch dabei. Das ist das, was der Schrift eben gesagt hat. Liebe ist da für jeden im Überfluss, doch die Errettung zum ewigen Leben gibt es nur für die, die Gott vertrauen. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Gerechtigkeit. Das müssen wir verstehen. Und dann sind wir nämlich wieder in dem Vers, alle, die an ihn glauben, also auf Christus vertrauen, die sind gerettet und haben das ewige Leben. Lieben mit riesigem Herzen tut Gott jeden von euch, eure Nachbarn, eure Kinder, eure Feinde, jeder, der als Mensch über die Erde geht. Aber in der Ewigkeit werden die sein, die auf Christus vertrauen. Das Vertrauen zu Jesus ist die Tür zum Himmel. Und so sagt Jesus hier auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, das ist Synonym zu vertrauen, glaubt oder vertraut, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Amen. Seid ihr dabei? Jetzt die Frage, ob wir das glauben, ne? Und praktizieren und leben. Da geht es doch jetzt drum. Machen wir das auch. So sagt Jesus auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Nur durch Jesus, nur durch das Vertrauen zu ihm. Es gibt keinen anderen Weg an himmlische Örter. Wenn deine Seele nach deinem Tod den Körper verlässt, wenn du Christ bist und den Heiligen Geist empfangen hast, weiß die Seele genau, wo sie hin muss. Das ist wie ein Magnetismus. Putsch geht das. Und wenn du den Heiligen Geist nicht in dir trägst, wirst du nicht wissen, wo du hin musst. Und dann kommt es nicht gut. Wer auf Christus vertraut, ist gerettet, ist hier und jetzt schon mit dem Himmel connected. Ist jetzt schon im Buch des Lebens geschrieben. Ich habe euch letztens die Karte dazu gegeben. Ist jetzt schon im Buch des Lebens geschrieben. Auf immer angenommen. Auf immer angenommen. Amen. Ich treffe euch alle wieder am Eingang zum Himmel. Da ist Party. Ihr empfangt mich oder ich euch, je nachdem, wer wann geht. Und dann machen wir einen los. Dann gibt's. Dann die Älteren, dann tun euch die Knochen nicht mehr weh. Können wir tanzen gehen? Wer weiß, in himmlischen Örtern. Hey, da freue ich mich drauf. Das wird genial. Dagegen ist alles das, was wir hier erleben, kommt alles Müll. Das Beste kommt noch. Du bist auf immer angenommen. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Ist rhetorisch jetzt ein bisschen. Ich möchte nämlich euch die zwei Sachen zeigen heute, wo es darum geht, wie man seine ewige Errettung verliert. Ich bin da immer wieder drauf angesprochen die letzten Jahre. Ich habe mir gedacht, heute machen wir das. Wie man sein ewiges Leben verliert und nie wiederkriegt. Es geht. Es geht. Brauche ich gleich mal ein sauberes Blatt für. Also, Fieberthermometer gibt es später. Erste Möglichkeit, sein Christsein zu verlieren und nicht wiederzubekommen. Erste Möglichkeit. Indem ich, wenn der Heilige Geist etwas Klares, Wunderbares tut, den Teufel dafür die Ehre gebe. Wenn der Heilige Geist etwas Kraftvolles, Wirkungsvolles, Wunderbares tut, wenn ich dem Teufel dafür die Ehre gebe. Kommt in der Bibel vor, habe ich mir nicht ausgedacht. Es steht im Matthäus 12, ich lese es mal vor. Damals brachte man einen Mann zu Jesus, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Jesus heilte ihn und er konnte wieder reden und sehen. Und dann gibt es einen kleinen Sprung zur Erklärung. Da kommen nämlich die Pharisäer und sagen, das kannst du nur, weil du mit dem Teufel im Bunde bist. Und dann sagt Jesus, und wenn ich, wie ihr behauptet, die Dämonen durch die Kraft des Teufels austreibe, welche Kraft nutzen dann eure eigenen Leute, um böse Geister auszutreiben? Sie selbst werden euch deswegen das Urteil sprechen, denn wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch angebrochen ist. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar Gotteslästerung, kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist verlästert, der wird keine Vergebung finden. Das ist der Zusammenhang. Er hat jemanden geheilt, einen stummen Geist ausgetrieben. Die Pharisäer haben behauptet, das hat er gemacht, weil er in der Kraft des Teufels arbeitet. Und dann sagt Jesus dazu, wer den Heiligen Geist verlästert, wird keine Vergebung finden. Der Heilige Geist hat etwas Klares, Deutliches durch Jesus getan. Die Pharisäer haben dadurch dem Teufel die Ehre gegeben eigentlich dafür. Ihm das zugeschoben, dieses wunderbare Wirken, die Heilung. Und dann sagt Jesus, wer den Heiligen Geist lästert. Wer also dem Heiligen Geist sagt, er würde Teufelsbund sein oder würde der Teufelskraft sein, dem kann nicht vergeben werden. Ich frage jetzt nicht, wer hat das alles schon gemacht und damit sein Christsein verloren, weil mir ist noch kein Mensch begegnet bisher. Solange wie ich jetzt Christ bin, habe ich keinen kennengelernt, der dem Teufel die Ehre gibt für das, was Gott tut. Habe ich noch keinen getroffen. Aber das ist eine Variante, wie man sein Christsein verliert. Das geht, funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe keinen kennengelernt und ich vermute auch nicht, dass jemand unter uns ist. Und es gibt eine zweite Variante. Es gibt eine zweite, ich schreibe das mal auf. Genau, das hatte ich vor. Also, ich schreibe auf, Satan ehren für Gottes Wirken. Das ist die erste Variante. Die zweite, auch aus der Schrift, aus den Erklärungen von Paulus, nee, gar nicht, Hebräerbrief, entschuldigt, Hebräerbrief ist nicht Paulus. Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Doch dies eine möchte ich jetzt euch noch sagen. Für alle, die Gott schon mit in seinem hellen Licht erleuchtet hat, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes gute Botschaft aufnahmen und etwas von der Kraft der Ewigkeit, der ewigen Welt kennengelernt haben. Für all diese Menschen ist es unmöglich, für all diese Menschen ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn den Spott seiner Feinde ausliefern. Das ist die zweite Variante. Was verstehen wir darunter? Letztlich geht es darum, dass jemand, der wirklich diese Himmelskraft, es geht um Kraft, es geht um die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben. Wenn du also die Taufe des Heiligen Geistes erfahren hast, die Kraft Gottes in dir getragen hast, gesehen und gespürt hast, wo die himmlische Verbindung da läuft, also wirklich so mit ganzer Hingabe völlig in Jesus eingetaucht bist und dann dich mit aller klarer Verstandesentschlossenheit sagst, das will ich nicht mehr. Verbal auch ausgedrückt. Dann gibt es keinen Weg zurück. Es ist, als würdest du Jesus nochmal kreuzigen. Und ich muss gestehen, auch solch einen Menschen habe ich in 30 Jahren nicht kennengelernt. Weil jemand, der den Himmel so klar in sich gespürt hat, diese Kraft Gottes, der will die immer mehr haben, immer mehr. Der geht nicht wieder weg. Ich habe keinen kennengelernt bis jetzt. Wie gesagt, das sind die zwei Fälle, die uns die Bibel aufzeigt. Das ist ein bewusstes, von Gott trennen. Damit meint es nicht, dass wenn jemand lau wird, das meint nicht, dass jemand, der in eine Krise kommt und plötzlich irgendwie so den Drive verliert, den Anschluss verliert. Das meint es alles nicht. Das meint auch nicht, wenn Leute zeitweilig einfach auf Abwege geraten. Oder wenn die Sorgen so groß werden oder der Kummer oder das Leid, dass sie plötzlich irgendwie in schwieriges Fahrwasser kommen. Das meint es nicht. Es meint eine bewusste, klare, verbal ausgedrückte Entscheidung, ich will nicht mehr. Und die Leute habe ich noch nicht kennengelernt. Vielleicht kennt ihr jemanden, ich nicht. Und Gott hat sie letztlich nicht verstoßen, sondern sie haben sich selbst aus dem Buch des Lebens hinaus radiert. Darum sage ich immer, wenn Jugendliche wirklich so ganz bei Jesus sind und sich so völlig und Feuer und Flamme den Heiligen Geist erfahren und dann meinen, sie müssten mal wieder ein Jahr am Schweinetrog fressen, deswegen sind sie nicht von Gott verstoßen, deswegen sind sie nicht aus dem Buch des Lebens rausradiert. Die haben den Umweg genommen. Sie verzichten auf den Segen auf Erden. Sie fressen lieber Schweinefutter, anstatt am Königspalast, an der großen Tafel. Das gibt's, ja. Um die mache ich mir keine Sorgen. Der Heilige Geist bringt die schon zurück. Manche zwar erst dann auf dem Sterbebett, aber vielleicht auch manche früher. Ich glaube schon, Gott lässt da nicht los. Ich mache mir um die Sorge eher, die nie so richtig dabei gewesen sind. Das schon. Aber das kann man oft nicht sehen, weil das ist ja das Herz. Was da drin passiert, wie soll ich das wissen? Will ich auch gar nicht. Es stimmt also nicht, wenn jemand sagt, wenn jemand lau wird, dass er deswegen verloren ist. Es stimmt auch nicht, dass wenn jemand in Handlungen lebt, die wir vielleicht als Sünde bezeichnen oder als falsch bezeichnen, aus Gottes Sicht, dass er deswegen verloren ist. Es stimmt auch nämlich grundsätzlich nicht, dass wir, wenn Gott uns angenommen hat, wieder verloren gehen. Das würde seiner Liebe nicht entsprechen. Und darum habe ich euch die Karte verteilen lassen. Gottes Liebe hat dich nicht auf Bewährung befreit, sondern für immer frei gemacht. Du bist nicht auf Bewährung. So nach dem Motto, Gott hat dich befreit, aber wenn du einen Fehler machst, dann gehst du wieder verloren. Sondern Gott ist treu, weil es sein Wesen ist. Ich habe es euch im Korinther 13 eben schon aufgezeigt. Gott ist treu, beständig. Wenn er sagt, er liebt dich, er steht zu dir, er glaubt an dich, dann ist das beständig. Darum schreibt Paulus an Timotheus: Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich nicht selbst untreu werden. Das ist ein Vers zum Kauen. Immer wieder, immer wieder. Gott wird mich nicht verwerfen, nur weil ich Fehler mache. Nur weil ich daneben bin. Nur weil ich nicht so bin, wie ich sein soll. Gott wird mich nicht verwerfen. Seine Treue hebt unsere Untreue nicht auf. Er ist in sich Treue. Weil seine Liebe eine andere Qualität hat. Sein Umgang mit seinen Kindern eine andere Ausdrucksstärke hat. Er ist anders als Menschen. Wir können das nicht. Wir können das nicht. Wenn bei uns einer blöd tut, dann sagen wir, wir lassen ihn fallen. Wenn du mir blöd tust, kann ich dir auch blöd tun. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Vers kennen, wenn die Zweifel kommen, die Fragen kommen, wenn wir das Gefühl haben, jetzt läuft gerade alles verkehrt bei mir. Nein, Gott ist treu. Er schließt dich in die Arme, er steht zu dir, er ist bei dir. Und er lässt dich nicht los. Wir lassen los, ja. Wir meinen, dass ein Schweinetrog besser schmeckt als halt der Königspalast. Das gibt's. Aber Gott lässt nicht los. Er verwirft dich nicht. Wir sind nicht auf Bewährung Freigelassene, sondern für immer befreit. Und wer einmal mit dem Himmel connected ist, bleibt das auch, außer er trägt sich selber aus. Aber wie gesagt, habe ich noch nicht gemerkt. Jemand, der was das in sich erlebt hat, diese Kraft Gottes, diese Befreiung, diese Freude, dieser Friede, diese Liebe. Wer das erlebt hat, der sagt doch, das will ich wieder haben höchstens. Der legt das doch nicht freiwillig ab. Wisst ihr, im Griechischen gibt es drei Begriffe für Liebe. Machen wir das vielleicht gerade noch. Einige müssten das kennen. Einige grinsen auch. Kommt, jetzt machen wir mal so ein bisschen hier wie Schule. Wer weiß was. Also, Begriffe für Liebe. Agape, sehr gut. Agape, genau. Noch ein Begriff für Liebe. Eros, sehr gut. Ja, ja, auch das ist griechisch. Eros. Philia, wow. Ja gut, du hast eine Vorbildung. Guck, jetzt weiß ich nur nicht mehr, ob es mit H oder ohne H war, ist egal. Mit? Ja, mit H, ne? Philea. Genau. Eros brauchen wir nicht behandeln, brauchen wir auch nicht erklären. Das sollte jeder in eurem Alter wissen, welche Form der Liebe das ist. Philea ist die Freundschaftsliebe. Das ist die Kollegenliebe. Um es ganz einfach zu machen, wenn du mich lieb hast, habe ich dich auch lieb. Wenn du mich verwirfst, dann habe ich auch kein Interesse an dir. Also ganz einfach und rudimentär erklärt. Es ist die Kollegenliebe. Und es ist okay, wir mögen uns. Das ist, magst du mich? Das ist das. Nicht liebst du mich? Magst du mich? Und dann kommt Agape. Agape ist das, was ich eben im Korinther 13 vorgelesen habe. Agape ist die Feindesliebe. Agape ist die Unwertenliebe. Agape ist die Liebe, die immer Bestand hat. Die immer glaubt, die alles glaubt, die alles hofft und so weiter. Das ist diese übermenschliche Liebe, die wir kaum schaffen. Wo Jesus zwar sagt, wir sollen sie tun, aber wir aus uns heraus nicht hinkriegen. Und wir kommen alle an unsere Grenzen. Einige Sachen schaffen wir, einige schaffen wir nicht. Und einige Sachen, wenn sie uns begegnen, machen uns Mühe und andere nicht. Aber um die Liebe geht es. Das ist Gottes Liebe. Die treue Liebe, auch wenn wir untreu sind. Die Feindesliebe. Wisst ihr, es gibt genug Leute von uns, die so Erfahrungen gemacht haben damit, wenn sie sauer sind auf Gott. Bist du schon mal sauer gewesen auf Gott? Sollte jeder in eurem Alter kennen. So, wenn man sich irgendwas vom Leben erhofft und es kommt nicht. Oder völlig falsch. Oder wenn man in eine Situation gerät, wo alles irgendwie aus dem Ruder läuft. Und ich gehöre dann auch zu denen, die mit Gott schimpfen gehen. Und ich kann mich sogar erinnern an eine Situation, wo ich ihn wirklich angeschrien habe. Gott sei Dank war kein Mensch in der Nähe. Das war im Schneesturm. Aber wisst ihr, das erträgt diese Liebe. Die erträgt das. Ich habe gelernt, dass Gott einem da sogar sehr nah ist, da drin. Diese Liebe erträgt das. Und manche Prediger, habe ich das Gefühl, die predigen Gottes Philea-Liebe. Wenn du nett bist zu Gott, dann ist er nett zu dir. Wendest du dich ab, dann lässt er dich auch fallen. Habe ich schon gehört in der Predigt. Stimmt aber nicht. Gott hat Agape-Liebe für dich. Er ist auch dann treu, wenn du untreu bist. Er hält dich auch dann fest, wenn du dich abwendest. So lange, bis du dich selber austrägst. Das geht dann nicht mehr. Und somit brauchst du nicht Angst haben, dass wenn du irgendwo mal daneben liegst, falsch handelst, irgendwas falsch machst, dass du automatisch rauskippst. Bitte, mach dir keine Sorge drum. Gottes Hand ist groß genug. Gottes Hand groß genug. Meine Angst ist vielmehr eine ganz andere. Dass Menschen, die von sich annehmen, sie sind Christ, überhaupt nicht im Vertrauen an Jesus angekommen sind. Das ist meine größte Angst im Moment. Nicht, dass sie vielleicht rauskippen. Rauskippen tut so schnell keiner. Aber überhaupt ankommen, überhaupt reinkommen, das ist der Gedanke, der mir Sorge macht die letzte Zeit. Menschen, die zwar gesagt haben, ich gebe dir mein Leben, so als Übergabegebet oder wie auch immer, aber da nie wirklich mal vertraut haben. Denn wir sollen Christus vertrauen. Wer Christus sein Leben anvertraut, wenn du das machst, kommt der Heilige Geist, der dich leitet, führt, berät, all das ganze Programm. Er ist bei dir, permanent. Und als Ausdruck deines Vertrauens lässt du dich führen. Gehst du den Impulsen nach. Setzt das um, was er dir zeigt und sagt. Das ist Ausdruck unseres Vertrauens in Jesus, das umzusetzen. Und wer das nicht tut, lebt seinen eigenen Grind. Und um die mache ich mir Sorgen. Wenn du wissen willst, wie sieht es bei dir aus? wenn du so einen Self-Check machen möchtest, möchte ich den mal euch vorschlagen, den Self-Check an meinem Sorgenfieberthermometer. Das ist das Sorgenfieberthermometer. An deinen Sorgen und dem Umgang mit deinen Sorgen und Ängsten vielleicht auch, kannst du sehen, wie weit der Fieberpegel eigentlich steht. Eigentlich hätte ich es anders malen müssen. Oben rot, unten grün. Na, ist egal. Kommt man nachher erst drauf. Wisst ihr, ich glaube, wir machen uns alle viel Sorgen. Ich habe mir heute Morgen noch mal ganz kurz so das Credit Suisse, CS, Sorgenbarometer der Schweiz angeschaut. Wie viel Sorgen wir uns eigentlich machen und warum. Wow. Ja, wir sorgen uns. Alle. Und manche treibt die Sorgen sogar, dass sie nicht mehr schlafen können. Andere haben so viel Sorgen, dass sie nicht mehr bewegen können, richtig, leben können, nicht mehr schnufen können. Und das ist bei Christen wie bei Nicht-Christen. Aber an den Sorgen, an dem Umgang mit Sorgen sollten wir erkennbar sein eigentlich. Wir sollten sichtbar sein bei uns, dass wir Christus vertrauen, uns keine Sorgen machen. Der Umgang mit Sorgen zeigt, wie weit du vertrauen kannst. Der Umgang mit Sorgen zeigt, wie weit du vertrauen kannst. Denn wer seine Sorgen bei Jesus deponiert und da lässt, hat Ruhe. Hat Ruhe. Wer sich zurückholt, hat Unruhe. Und darum glaube ich, dass wir Sportler werden müssen. Im Sorgen werfen. Wir müssen üben, Freunde. Da müssen wir sportlich sein, miteinander, im Sorgen werfen. Und ich wünschte mir, dass das so als Sportart für Christen anerkannt wäre. Als olympische Disziplin vielleicht, die besten Sorgenwerfer. Denn die Bibel sagt das, wir sollen unsere Sorgen auf Christus werfen. Wir sollen unsere Sorgen auf Christus werfen, unbedingt. Unterlassen. Und dann wirklich sie da lassen. Wisst ihr, unser Problem ist nämlich dabei, dass dieser innere Schweinehund, dieses komische Tier, was da in uns schlummert, der holt die immer wieder vor. Und darum glaube ich manchmal, dass das mit dem Werfen nicht so richtig klappt. Das ist wie ein Bumerang, der wieder zurückkommt. Das ist der Weltmeister im Bumerang werfen. Das heißt, das kommt wieder zurück, zuck. Das heißt, wir müssen an unserer Wurftechnik arbeiten. Die Sorgen zu werfen und sie bei Jesus zu belassen. Also, wir nehmen mal jetzt einen XY-Fall, ausgedacht, spontan ausgedacht. Du hast Angst, dein Auto liegt ab. Es hört sich immer schon klapprig an und macht so komische Geräusche. Das ist eine Sorge, Not. Es gibt zwei Wege. Entweder sagt der Herr dir feine Werkstatt, was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Oder kauf dir ein neues. Oder er sagt einfach, vertrau. Ich meine, spätestens wenn du unterwegs bist und der Tank geht so allmählich leer und keine Tankstelle kommt, auch das habe ich schon mal gehabt, fängt man an, sich Sorgen zu machen und übt sich im Sorgenweitwurf. Ich bin mal von, weiß gar nicht mehr, Bratislava nach Österreich gefahren und der Tank geht immer weiter leer und keine Tankstelle kam. Und irgendwann war da nur noch rot und blinken und keine Tankstelle kam. Und ich merkte, das ist jetzt für mein Glaubensleben schon eine Herausforderung. Und dann zeigt sich, wie weit wir unsere Sorgen werfen können. Dann zeigt sich, ob wir sie da deponiert lassen können oder wie wir mit dem Zurückkommen umgehen. Und ich lade euch ein, das ist wirklich mein Anliegen heute, drückt euer Vertrauen in Jesus dadurch aus, dass ihr die Sorgen zu Jesus bringt und erlasst. Wartest du noch einen Moment? Das ist eine Kunst und die müssen wir üben. Ich glaube wirklich, dass das ein Trainingsfeld ist. Das kann man nicht auf Kommando, vielleicht der ein oder andere, aber nicht normalerweise. Ich glaube, dass wir daran lernen müssen, wie man Sorgen bei Jesus deponiert und erlässt. Und ich habe mir überlegt, wir machen da jetzt eine praktische Übung gleich draus. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wir üben das geistlich, weil das braucht eine geistliche Übung manchmal. Eigentlich sollten überall so ein bisschen Zettel und Stifte ausliegen, so zwischen den Stühlen. Vielleicht findet ihr was bei euch, vielleicht auch nicht. Vielleicht habt ihr eine Karte, ist auch egal, wir haben Karten auch genug. Zettel und Stift. Und dann ist meine Überlegung, wir machen das mal praktisch. Du schreibst dir Sorge auf oder die Sorgen oder wie auch immer, die so ganz oben aufliegen, die dich wirklich schon mal den Schlaf rauben können oder du dich sehr unruhig sein lassen. Die schreibst du auf. Ein Name nur oder wegen mir auch ein Satz. Und wir haben dann gleich beim Worship, nach dem Abendmahl, hier vorne am Kreuz einen Schredder stehen. So ein Papierschredder. Der müsste auch funktionieren. Wunderbar. Wisst ihr, es braucht ja keiner zu lesen, was der jetzt am Kreuz deponiert und bei Jesus. Und eigentlich ist das auch ein Sinnbild dafür, wenn ich es dahin bringe, ist es geschreddert für mich. Und das ist so die Hoffnung, die wir mal machen. Wir machen das mal als Übung. Schreibt auch nicht zu viel auf, also macht keinen 20-Punkte-Plan. Es reichen 1, 2, 3 höchstens. Und dann machen wir das so, dass ihr nachher, nach dem Gottesdienst, im Lobpreis, wie auch immer, nach vorne geht und euren Zettel, eure Sünden am Kreuz vernichtet, weil sie hat jetzt Jesus und nicht mehr du. Aber wie gesagt, es muss keiner machen, es ist natürlich völlig freiwillig, ich diktiere euch da nichts. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir im Glauben und Vertrauen auf Jesus wachsen, indem wir lernen, unsere Sorgen zu deponieren. Indem wir lernen, unsere Sorgen zu deponieren und bei Jesus zu vernichten. Damit dieser Fieberthermometer stand, das, was uns in die Unruhe treibt, was uns immer wieder rausbringt aus der Beziehung zu Jesus, dass der wieder im grünen Bereich liegt nachher. Dass das wieder im grünen Bereich ist. Denn so heißt es im 1. Petrus, werft eure Sorgen auf ihn. Oh! Werfen. Also man könnte natürlich das jetzt noch ein bisschen ausbauen mit so einem Basketballkorb da oben dran, das was da reinwerfe und dann fällt es in den Schredder, aber das kriegen wir technisch nicht hin. Aber das ist der Grundgedanke. Wir werfen die Sorgen auf ihn und belassen sie dort. Darum der Schredder. Es ist bei ihm vernichtet für mich. Er weiß es. Und wenn dann die Gedanken wiederkommen, heute Nachmittag, heute Abend, morgen früh, das ist jetzt wichtig, passt auf. Wenn die Sachen wieder hochkommen, dann rede da zu dir selber. Weg mit dir. Es ist bei Jesus. Weg mit dem Gedanken. Gebiete deinen Gedanken. Weg mit dir. Es ist bei Jesus. Teufel, du hast kein Recht, es mir zurückzubringen. Gebiete deinen Gedanken, damit das wirklich stabil wird. Und so habe ich dann noch was entworfen. Darum wollen wir darin wachsen, unsere Sorgen bei Jesus zu deponieren und vertrauen, dass er für uns sorgt. Er kümmert sich. Er kümmert sich. Wir wollen wachsen im Sorgenweitwurf.